Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Praktisch Theologisch Kirche, dem Podcast mit Kaya Kaiser, Michael Herbst, Benjamin Limbeck, das bin ich, zur Folge 101. Hallo ihr zwei.
Hallo.
Hallo zusammen.
Und dieses neue Jahrhundert starten wir mit Steffen Kern. Hallo Steffen.
Hallo zusammen.
Es ist auch dieses Mal wieder uns eine große Ehre, dass du unserer Einladung gefolgt bist. Für alle die, die dich noch nicht kennen, stellen wir dich kurz vor. Du bist geboren in Schwäbisch Hall, du bist Pfarrer, Journalist und Buchautor. Du hast evangelische Theologie in Tübingen und Erlangen studiert, dann hast du noch eine journalistische Ausbildung gemacht. Vikariat kam in Walddorf Heslach bei der Württembergischen Landeskirche dazu. Dann warst du 2005 erst Studienassistent und dann Studienleiter im Albrecht-Bengel-Haus in Tübingen. Von 2008 bis 2021 warst du Vorsitzender im evangelischen Gemeinschaftsverband, die APIS. Du bist mehrfach Mitglied der Landessynode in Württemberg und dann auch seit 2014 in der EKD-Synode gewesen und weiterhin. Seit 2015 Mitglied in der Kammer für öffentliche Verantwortung der EKD und bis 2022 auch im Hauptvorstand der Deutschen Evangelischen Allianz. Du bist Prediger bei Pro Christ, Moderator beim Willow Creek Kongress und seit 2021 bist du als Nachfolger von Michael Diener Präses im Evangelischen Gnadauer Gemeinschaftsverband. Du bist verheiratet und hast mit deiner Frau zwei Kinder.
Umfassend recherchiert, ist ja Wahnsinn, ja.
Und hoffentlich auch weitestgehend korrekt.
Absolut, ja.
Verrat uns ein paar Sachen über dich, Steffen, die wir auch von anderen wissen wollen. Frage 1, was begleitet dich gerade durch den Alltag? Ein Buch, eine Serie, Musik oder ein Podcast? Und warum beschäftigt dich das?
Also ich bin seit einigen Monaten schon begeistert von Bernhard Pörksens Buch Zuhören. Bernhard Pörksen ist Medienwissenschaftler aus Tübingen, also bei mir um die Ecke. Und ich lese gerne die Bücher von ihm oder finde einiges von ihm ziemlich inspirierend. Und das Buch Zuhören thematisiert etwas, was so ganz elementar ist und was wir gesellschaftlich, aber auch in Kirche und Gemeinde so dringend brauchen und ich glaube neu lernen müssen. Nämlich aufeinander zu hören, einander zuzuhören. Ach, und du hast noch nach Serie gefragt. Ich habe gerade die erste Staffel gestern Abend zu Ende geguckt. Es gibt bisher nur eine von Achtsam Morden. Habe ich als Buch schon verschlungen und jetzt als Serie zu sehen, sehr heiter.
Mit dem großartigen Tom Schilling.
Ja, genau, genau. Hat aber jetzt nichts miteinander zu tun, also Pörksen und Tom Schilling. Aber es sind so verschiedene Welten, in denen ich mich bewege.
Was aber etwas mit der Stimme zu tun hat, die du eben gehört hast. Was hältst du denn von Borussia Dortmund?
Ja, also ich muss sagen, viele wissen, ich bin ja bekennendes Mitglied des VfB Stuttgart. Und von daher habe ich zu Dortmund ein respektvolles Verhältnis. Und war in Dortmund, als der Willow-Kongress dort war, zum ersten Mal im Stadion. Am Abend, Freitagabend, gab es ein Abendspiel gegen Mainz. Hat die Borussia 4-0 gewonnen und ich saß mit meiner Frau ganz oben auf der Tribüne und war zum ersten Mal in diesem ganz eindrücklichen Stadion, das muss ich sagen. Und zum ersten Mal dieses You Never Walk Alone live in Dortmund gehört. Das ist schon eindrücklich.
Wir nehmen diese Folge auf 3 Tage vor dem nächsten Duell Stuttgart gegen Dortmund und man muss es leider zugeben, Stuttgart ist wohl Favorit.
Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Wäre aber schön, wenn sich das als Prophetie erweisen sollte.
Was ich auch noch nicht weiß, aber ich hoffe, das ändert sich gleich, ist, was du auf die nächste Frage antwortest, nämlich, wenn alles möglich wäre, wie sähe dein nächster Tag aus?
So ein Traumtag, meinst du, so ein?
Ja, ganz frei gewählt.
Ja, dann würde ich morgens in einem Haus am See aufwachen und würde relativ spät aufstehen, vielleicht so 9, 10 Uhr mit einer Tasse Espresso auf die Terrasse sitzen und erstmal lesen. Dann würde ich gemütlich mit meiner Familie brunchen, also so 1, 2 Stunden später. Und dann würde ich rausgehen, wir würden uns bewegen am See, ich würde laufen, ich würde schwimmen, ich würde die Sonne genießen und abends dann mit Freunden grillen, durchaus Fleischliches, und den Tag bei einem guten Rotwein ausklingen lassen.
Mhm.
Da so gehe ich mit. Da gehe ich mit von A bis Z.
Ja. Sag noch, wenn du die Möglichkeit hättest, mit deinem jüngeren Ich zu sprechen, was würdest du ihm raten?
Oh, dem jüngeren Ich? Hm. Wie jung ist das denn, das Ich?
Das darfst du auch frei bestimmen.
Aha. Vielleicht würde ich dem studentischen Ich sagen oder dem kurz nach dem Studium befindlichen Ich, schreib deine Doktorarbeit fertig. Das habe ich nicht gemacht. Und dem noch jüngeren würde ich vielleicht sagen, lern Klavier spielen. Das könntest du brauchen. Also ich habe eine Faszination. Ich kann nicht Klavier spielen. Ich habe aber durchaus Sinn für Musik und ich finde es toll, wenn Menschen sich einfach an die Tasten setzen können und da mal so frei loslegen. Denke, ja, das würde ich auch gerne können, aber war nie eine Option bei mir so zu Hause.
Danke dir.
Aber ich bin eigentlich sonst sehr dankbar mit meinem Leben. Also
ja, das habe ich jetzt nicht in Frage gestellt. Erzähl mal, du warst von 2008 bis 2021 Vorsitzender von den APIs. Das ist vielleicht nicht für alle, die uns zuhören, vertraut. Ich war letztes Jahr im Herbst tatsächlich auf einer Männerfreizeit von den APIs. Habe mich sehr gefreut, dass es das gibt, dass sie das machen, auf dem schönen Blick, mit meinem Vater zusammen. Das war ein sehr tolles Männerwochenende. Aber jetzt sag mal, sehr, sehr ertragreich. Ich weiß jetzt, wer die APIs sind, aber du kannst das bestimmt besser erklären als ich. Wer ist das und wofür stehen sie?
Ja, die APIs ist ein Gemeinschaftsverband in Württemberg, vor allem im Bereich der Württembergischen Landeskirche. Ein größerer Verband hieß ursprünglich Altpietistischer Gemeinschaftsverband. Und die APIs ist davon eine Abkürzung. Altpietistisch ist ja eher so eine kirchenhistorische Bezeichnung. Also aus dem frühen Pietismus stammende Gemeinschaften schon im 18. Jahrhundert gegründet. Einige Gemeinschaften sind weit über 200 Jahre alt. Und ja, dieser Verband ist sehr vital innerhalb der Württembergischen Landeskirche, ein paar auch im Bayerischen Allgäu. Und dazu gehört der Schönblick, großes Gäste- und Kongresszentrum, auch mit diakonischer Arbeit, Gemeinschaften, Gemeinden im Land und die Aktion Hoffnungsland, also ein Sozialwerk, diakonisches Werk, das so in meiner Vorstandszeit gegründet wurde und doch ein wesentlicher Bestandteil inzwischen ist, auch mit Musikschularbeit, mit sozialräumlicher Arbeit, auch dem Hoffnungshaus in Stuttgart, eine Arbeit für Frauen in der Prostitution. Mhm. Und ansonsten sind die APIs eigentlich bekannt, so klassisch für ihre Bibelarbeit, also Bibelstunde war früher so das klassische Gepräge, auch ein bisschen mit dem typisch schwäbischen Geschmäckle. Und doch sehr vital, der Altpietismus unterscheidet sich so vom späteren, dann eher sogenannten Neupietismus dadurch, dass er stärker die Gnade betont, das Heil außerhalb von uns, das Extranos und nicht so sehr Heiligung, Gesetzlichkeit und trotzdem hat er natürlich auch seine Eigentümlichkeiten entwickelt. So, das ist ein bisschen die APIs, die stehen auch sehr für den, so ein bisschen pars pro toto für den schwäbischen Pietismus insgesamt, der auch das Ländle, das Musterländle geprägt hat und bis heute irgendwie mitschwingt, auch wenn es um The Land geht oder auch wenn ein grüner Ministerpräsident da ist. Irgendwie haben sie alle was mit dem Pietismus zu tun.
Ja.
Nun klingt das erstmal ja alt, Altpietismus, und du hast schon erklärt, wie sich das verhält auch zum Neupietismus. Aber das, was du da an Stichworten nennst, klingt überhaupt nicht alt. Kannst du noch ein paar Sätze mehr sagen zu diesen Dingen Hoffnungsland, Hoffnungshaus in Stuttgart? Wie kam es dazu, dass eine pietistische Organisation sagt, das muss unser Thema sein?
Also das ist etwas. Ich glaube, alt und neu, Innovation und Tradition sind in sehr ausgeprägter Weise bei den APIs vorhanden. Beides. Und schon auch so, dass man sehr traditionelle Formate hat, die es und der Verband sehr traditionell ist, die es wirklich auch zu erneuern gilt. Also Neubelebung ist ein Riesenthema, weil man schon auch merkt, manche Dinge sind aus der Zeit gefallen oder sprechen jüngere, mittlere Generationen so gar nicht mehr an. Aber das hat man schon lange erkannt und in den 13 Jahren, in denen ich Vorsitzender war, haben wir da einen sehr konsequenten Erneuerungsprozess gemacht und sind wirklich konsequent Schritte gegangen, auf dem schönen Blick auch schon länger. Und das ist schon phänomenal zu sehen, was sich da entwickelt hat, also was daraus geworden ist. Und gerade die diakonische Arbeit, die innere Mission, die Verbindung von Herzensglaube und tätigem Dienst, Weltwahrnehmung, auch im Sozialraum, das war und ist mir ein ganz großes Anliegen. Und dann hat sich mit dem Hoffnungshaus in Stuttgart, das ist eine ganz eindrückliche Geschichte, eine Chance ergeben, die wir letztlich ergriffen haben, ein bisschen gegen die eigene Planung und gegen den eigenen Willen. Mhm. Also diese Arbeit unter Frauen in der Prostitution, Rotlichtmilieu, wo die Stuttgarter Zeitung dann getitelt hat, ein bisschen süffisant, Pietisten gehen ins Rotlichtviertel. Und das ist tatsächlich etwas, was zur Erneuerung nach innen und außen gewirkt hat.
Das Haus in Stuttgart trägt den Namen Hoffnungshaus. Und Hoffnung, also wenn es ein Wort gibt, was ich mit dir verbinde, dann ist es Hoffnung. Du hast auch ein Buch geschrieben zu dem Thema, was wir auch in den Shownotes verlinken. Hoffnungsmensch. Mit dem Himmel im Herzen die Welt verändern, 2023 rausgekommen. Und Michael, du hast es gelesen. Was sagst du? Buchempfehlung?
Unbedingt. Ich habe es mit sehr viel Gewinn gelesen. Ich dachte erst, naja, Hoffnung, das ist jetzt so ein christliches Grundthema. Was soll da noch groß an Neuem zu erwarten sein? Aber ich empfehle es deshalb auch gerne weiter und immer wieder weiter, weil die Spannung darin aufgearbeitet wird. Christliche Hoffnung muss sich ja entweder vorwerfen lassen, sie vertröste auf Jenseits oder sie werde stumm angesichts von Tod, Gewalt und Schicksal und erzählt dann nur, was wir selber ganz gut hinkriegen. Also entweder ist Hoffnung das Machbare oder es ist irgendwas Jenseitiges. Und das ist in diesem Buch anders. Da ist eine andere Sicht auf die Hoffnung eröffnet und die finde ich sehr inspirierend.
Schön, das finde ich gut. Ja,
ja, ich habe es jetzt nicht gelesen, deswegen würde mich freuen, Steffen, wenn du mir das und die, die uns zuhören, kurz erklären könntest, wie du diese Spannung auflöst. Also was ist das, wovon Michael gerade erzählt hat?
Ja, ich glaube, Hoffnung liegt genau in dem Raum zwischen den beiden Polen, Michael, die du gerade skizziert hast, nämlich der Jenseitsvertröstung auf so einen Sankt-Nimmerleins-Tag und dem, was ich selber machen kann. Und wenn dann mein Optimismus versagt und meine Machbarkeit an Grenzen kommt, dann ist es auch mit der Hoffnung aus. Oder ich bin dann so weltabgewandt. Nee, Hoffnung ist die intensivste Form der Weltzugewandtheit. Hoffnung ist im Grunde die Frage, bin ich bereit, etwas neu anzufangen? Und wann habe ich eigentlich zum letzten Mal etwas neu begonnen? Hier und jetzt? Heute, also die Hoffnung auf eine Zukunft muss sich heute bewähren, auch gegen die Umstände etwas neu zu beginnen. Ein bisschen war das übrigens mit dem Hoffnungshaus in Stuttgart so. Ich erzähle das vielleicht mal kurz so ein bisschen exemplarisch, weil wir hatten da als Verband zwei Häuser angeboten bekommen im Rotlichtviertel zur Nutzung für eine WG-Arbeit. Es gibt so junge Erwachsenen-WGs bei den APs. Und dann habe ich so gesagt, ich habe mit dem Besitzer telefoniert und gesagt, ja, das ist schön und gut, aber im Rotlichtviertel jetzt junge Erwachsene einziehen zu lassen, die gerade so nach dem Abitur zu Hause ausziehen, womöglich aus christlichen Häusern und Familien, ist nicht ganz so ideal. Und dann haben wir schon gesehen, ja, aber mit diesen Häusern, was könnten wir dann machen? Man müsste eigentlich seine Arbeit machen. Wir haben uns die Straße angeguckt, den Sozialraum und entdeckt, dass in Stuttgart, dieser biederen Großstadt in Deutschland, zumindest hat sie so dieses Flair irgendwo zwischen Kehrwoche und Kässpätzle, da ist Prostitution ein Riesenthema. Deutschland, hat der Spiegel gesagt, ist das Bordell Europas und Stuttgart ist ein Hotspot mittendrin. Das hat was mit der geografischen Lage zu tun in Süddeutschland, zwischen Osteuropa und Paris. 4000 Frauen gehen nach Schätzungen der Polizei der Prostitution nach in Stuttgart. Und etwa 300 Männer. Und dieses Hoffnungshaus mittendrin in der Altstadt in Stuttgart, wo eher noch Armutsprostitution ist. Die Edelbordelle sind eher Richtung Messe und Flughafen gelegen. Und dann haben wir uns dieses Milieu angeschaut. Wer wohnt da? Wer lebt da? Wie wird da gelebt? Und es, für mich haben sich da auch, manches wusste ich, aber nochmal Abgründe aufgetan, in einer Straße zu sein, wo auch die Hells Angels tätig sind, wo gewalttätige, mafiöse Strukturen sind, wo abgründige Machtstrukturen da sind, wo Frauen jeden Tag vielfach vergewaltigt werden und das eben das Strukturprinzip dieser Arbeit ist, wo Menschenhandel unblütend treibt und wo Frauen, um nur einen Tag, also ein Zimmer zu finanzieren, das pro Tag 150 bis 250 Euro Miete kostet, pro Tag, brauchst du allein 10 bis 15 freier Kunden, um dieses Zimmer zu finanzieren. Und das muss man sich mal kurz überlegen, was das bedeutet für ein Leben, für einen Körper, für eine Seele, für das ganze Miteinander, wie du überhaupt existieren kannst. Und so bin ich immer mehr eingetaucht, wir zusammen im Leitungskreis, und haben diese Übermacht gesehen, diese Abgründe und auch die eigene Ohnmacht und Hilflosigkeit gespürt und zugleich aber gesehen, hey, wir können davon nicht absehen, und dachten dann, okay, wir haben da als APs keine Erfahrung, das sollte die Heilsarmee machen. Es gibt doch welche, die da Profis sind und so. Nur hat sich niemand eingestellt. Wir haben mit anderen Gemeinden gesprochen, mit der Evangelischen Allianz und so, aber niemand war bereit, Verantwortung zu übernehmen, eine Einrichtung zu eröffnen, Mitarbeitende anzustellen, auch in die wirtschaftliche Verantwortung zu gehen, ein inhaltliches Konzept zu entwickeln. Und dann haben wir gesagt, wir machen das. Wir haben das als Auftrag gesehen, als Not, die uns dann in die Hände, in den Geldbeutel, ins Hirn ging, um Konzepte zu entwickeln, und haben das gemacht. Und das war wirklich eine Initialzündung, letztlich auch für die ganze Initiative Aktion Hoffnungsland, die wir dann gegründet haben, weil das hat sich vielfach bestätigt. Wir haben die Arbeit begonnen, die Arbeit ist jetzt dann 10 Jahre alt in diesem Jahr. Und es gab so viele Spenden wie für kein anderes Projekt. Das Hoffnungshaus selber war zeitweise durch Spenden fast überfinanziert. Menschen haben begonnen zu beten. Und das ist ein ganz erstaunlicher Effekt, den ich überhaupt nicht bedacht hatte, dass klassische Bibelkreise und sehr, ich sag mal, auf das Glaubensleben fokussierte traditionelle Gemeinden begonnen haben, für diese Arbeit zu beten. Da hat die Fürbitte eine Erdung gefunden, die geistlich belebend gewirkt hat. Und Menschen sind dazugekommen und haben gesagt, hey, ihr macht da so eine Arbeit, das wollen wir mit unterstützen. Das hat für Schlagzeilen gesorgt, Presse da und dort, für Aufmerksamkeit in der Politik, bei den Landeskirchen, über Kirchengrenzen hinweg, und hat eine echte Hoffnungsdynamik ausgelöst. Und auch ein Rückfragen, warum macht ihr das? Was leitet euch da? Und das ist jetzt lange geredet, aber da ist mein Herz ein bisschen voll davon, von dieser Geschichte, ist für mich ein Beispiel, wie Hoffnung sehr geerdet sein kann und zugleich beflügeln kann. Wie Glaube ganz praktisch wird, aber eben und ganz ins Irdische greift, in den Staub der Welt greift und da auch Anteil hat an aller Hilflosigkeit. Durch das Hoffnungshaus hat sich die Welt im Rotlichtviertel nicht komplett verändert, aber es sind Christen da. Es gibt dort Gottesdienst, es werden dort Lieder gesungen und es finden Frauen die eine Verschnaufpause, sie kriegen einen Kaffee, sie finden ein offenes Ohr, jemand, der ihnen zuhört, der und die für sie da sind. Und das macht einen Unterschied. Und ja, ich glaube, so, nur so kann auch missionarische Arbeit im besten Sinne geschehen, wenn sie nämlich ganz diakonisch, vor allem aber ganz da ist. Und nicht das Diakonische macht als Instrument für das vermeintlich eigentliche Missionarische, sondern das ist einfach eine Existenz, die dann Hand in Hand geht und die dann aber auch Wirkung zeigt. Und für diese Grundhaltung, etwas anzufangen und auch im persönlichen Leben so zu leben, hey, was ist heute dran? Ich habe es so nicht geplant, aber das ist ein Raum, der jetzt vor mir liegt. Ich wage es, neu anzufangen, mit der Hoffnung auf den Himmel, aber ich habe den Himmel im Herzen und gehe Schritte. Das ist die Haltung von Hoffnungsmenschen und das versuche ich in dem Buch so ein bisschen zu entfalten.
Hoffnungsmenschen ist ein tolles Stichwort. Da gibt es nämlich auch einen spannenden Podcast zu. Was da echt auffällt, ist, dass viele der Menschen, die in diesem Podcast vorgestellt werden, irgendwie sprichwörtlich durch die Hölle gegangen sind. Schwere Krankheiten, harte Verluste, Gewalterfahrungen, Sucht, unterschiedlichsten Geschichten. Da sind bekannte Namen dabei, wie Samuel Koch oder Heinrich Deichmann, aber auch Menschen, die man gar nicht aus dem Rampenlicht kennt. Einige Geschichten klingen eher wie ein Härtetest für Hoffnung. Warum sind gerade diese Gäste Hoffnungsmenschen?
Naja, weil Hoffnung sich immer im ganz Irdischen zeigt und bewährt und es dafür auch kein Schema gibt. Hoffnung kann, glaube ich, nicht definiert werden. Sie kann immer nur erzählt werden. Es ist ein bisschen so wie mit dem Reich Gottes Gleichnissen, die Jesus erzählt hat. Du kannst es nicht definieren und auf den Punkt bringen, aber doch immer wieder erleben und es erzählen Menschen aus ganz unterschiedlichen Zusammenhängen. Und es sind ja nicht immer die Schwarz-Weiß-Geschichten. Es ist ja nicht so, dass es immer gut ausginge. Es war alles ganz schlimm und dann bin ich zum Glauben gekommen und dann war alles gut. So ist es ja gerade oft nicht, sondern es geht um Zweifel und um Fragen. Und manchmal auch sind Menschen da, die nach Glauben suchen und wo Hoffnung etwas sehr, sehr Zerbrechliches ist. Aber die Angewiesenheit auf Hoffnung auch deutlich wird. Und das ist was sehr Wertvolles. Also jetzt war zuletzt, ich habe das noch sehr in Erinnerung, war Ulrike Blessing zu Gast. Die Ulrike Blessing ist jetzt keine prominente Person, aber sie hat als Schülerin, als 15-Jährige den Amoklauf von Winnenden erlebt. Wie ein Amokläufer durch die Tür geschossen hat im Chemiesaal, in dem sie saß. Und diese traumatische Erfahrung prägt ihr Leben. Und wie sie diese Momente erlebt hat und wie sie dann auch traumatherapeutisch damit umgegangen ist, wie sie Gott erfahren hat, als tröstend, als nah in dieser Megakrise, in diesen Krisenmomenten und wie sie aber auch mit ihm gerungen hat und da nicht fertig ist, danach zu fragen, warum er eigentlich sowas zulässt und warum sie danach auf 9 Beerdigungen war von Mitschülern. Und ihre Lehrerin in diesem Chemiesaal, Referendarin, junge Referendarin übrigens, bei ihrer ersten Chemiestunde, die sie selbstständig gehalten hat, 24 Jahre alt, verstorben ist. Da ist sie mit Fragen an Gott nicht fertig. Ja? Und das erzählt sie, wie sie das erzählt und wie sie damit umgeht. Ja, das ist eine Hoffnungsmensch-Geschichte. Und das zu teilen, das ist was zutiefst Persönliches, was ganz Ehrliches. Und ich glaube, etwas, was uns miteinander weiterbringt, wenn wir über die Hoffnung reden, die wir haben und die wir manchmal suchen.
Du hast über die persönlichen Geschichten gesprochen, die mit Hoffnung verbunden sind. Du bist Gastgeber in diesem Podcast und lässt andere ihre Geschichte erzählen. Jetzt bist du bei uns Gast im Podcast. Wenn du auf die Situation dieser Welt schaust, fallen dir bestimmt schnell auch ein paar Sachen ein, die besorgniserregend sind. Wie behältst du die Hoffnung in dieser Welt?
Ja, gerade weil die Welt so ist, wie sie ist, müssen wir ja über Hoffnung reden. Ich finde, dass wir Hoffnung immer nur als ein Versprechen haben. Hoffnung ist immer ein Wort in der Krise. Wir haben Hoffnung hast du nie als Besitz, so als etwas in der Hand, wo du dich, was du halten kannst oder was eine Sicherheit gibt. Wir haben Hoffnung immer nur im Modus des Empfangens. Wir bekommen sie geschenkt. Wir brauchen offene Hände, aber dann bekommen wir sie auch. Also ich will festhalten, und ich glaube, dass wir Christen das oft vergessen. Wir Christen sehnen uns, wie alle Menschen, nach Sicherheiten. Und hätten gerne sicher und klar auf der Spur, wie Gott jetzt diese Welt lenkt. Und wir würden gerne die Ereignisse deuten. Und das verführt uns immer zu sehr klaren Weltdeutungen. Und manche finden dann Putin in der Offenbarung und sehen in Trump den Antichristen oder vielleicht auch den Gesalbten Gottes oder irgendwie beides zugleich. Das ist ja manchmal sehr kurios, was es da so an Weltdeutungen gibt. Aber diese Sicherheiten, die gibt uns weder die Bibel noch der Heilige Geist. Aber wir haben das Versprechen, dass Gott diese Welt zum Ziel bringt, dass Jesus Herr der Geschichte ist und auch der Geschichten meines Lebens und unseres Lebens und können deshalb gelassen sein. Ich finde ja überhaupt, dass Gelassenheit die unterschätzte Gabe des Heiligen Geistes ist. Wenn es so ist, dass Gott regiert, wie auch Karl Barth gesagt hat, dann müssen wir Christen nicht immer in Alarmstimmung geraten, gerade Christen nicht, wenn es schlechte Nachrichten gibt, sondern können gelassen sein. Sie müssen auch nicht in den Kulturkampf verfallen, wenn doch Jesus Herr der Geschichte ist, auch unserer Gesellschaftsgeschichte, auch unserer Kirchengeschichte. Und das ist wiederum eine Haltung der Hoffnung, diese Grundgelassenheit zu haben, die sich daraus speist, dass Gott diese Geschichte, auch meine Lebensgeschichte, zum Ziel bringt. Und daran halte ich mich. Ich weiß nicht wie, ich weiß nicht immer auf welchem Weg, aber dass Jesus der Auferstandene ist und dass er mitgeht, das finde ich, gibt was, was wir als Trost bezeichnen und eben so eine Gelassenheit, die aus einer Zuversicht kommt, die ich festhalten will. Klingt das zu...
Das klingt wunderbar. Ich bin ganz bei dir mit der Gelassenheit. Ich finde es schön, wie du es gesagt hast, dass es eine Gabe des Heiligen Geistes ist. Ich dachte jetzt gerade, ich frage mal provokativ nach, ob denn diese Gelassenheit nicht dazu verführt, dass man dann auch nichts mehr macht. Also ich schaue mal auf unsere evangelische Kirche. Da wurden gerade die neuesten Zahlen veröffentlicht. Die beiden großen Kirchen haben letztes Jahr 1,2 Millionen Mitglieder verloren. Und die Abbrüche scheinen immer mehr disruptiv, immer krasser zu sein. Und in deinem Buch schreibst du, wir verwalten unseren Rückzug in die gesellschaftliche Bedeutungslosigkeit. Und dann könnte man ja jetzt sagen, und der Heilige Geist schenkt mir Gelassenheit darüber.
Ja, das wäre eine falsche Gelassenheit. Das wäre eine Gleichgültigkeit. Also Gelassenheit und Gleichgültigkeit sind nicht zu verwechseln.
Ja,
oder
super.
Auch nicht in ein sich fügen in so eine schicksalhafte Ergebenheit. Das ist was anderes. Gelassenheit heißt ja, ich muss nicht in Panik geraten und jetzt meinen, die Welt zu retten und gegen alles Mögliche zu kämpfen. Aber aus dieser Gelassenheit sollte durchaus eine Aktivität kommen, etwas anzupacken und loszugehen. Also ich versuche ja, Hoffnung als Kraft des Anfangens zu beschreiben. Und gerade in den großen Kirchen, ich bin ja selber Pfarrer der Landeskirche da und Mitglied in Synoden, das hast du am Anfang gesagt, da leide ich schon daran, dass wir zu Großsystemen geworden sind, die fast nicht reformierbar sind, weil wir damit befasst sind, unsere eigene Verwaltung und unsere Systeme zu irgendwie anzupassen an eine Reduktion, die nicht aufzuhalten ist. Und was wir verpassen, ist diese Haltung, was können wir heute anfangen? Eben das ist mit ein Impuls für das Hoffnungsmenschbuch. Aus der Haltung der Hoffnung heraus fragen wir, okay, und was beginnt heute? An dem Tag heute, du hast vorher nach so einem perfekten Tag gefragt, die Frage ist ja, was kann ich heute beginnen? Nicht nur, was geht heute wieder ein Stück mehr zu Ende, sondern was fängt heute an? Jeder Tag ist ja, und das haben wir in den Kirchen als Mentalität, wir drohen das zu verlieren. Und das ist eigentlich ein Wechsel im Mindset. Wir brauchen diesen Switch in der Mentalität, weil in vielen kirchenleitenden Gremien, Synoden, Kirchengemeinderäten, Ältestenräten und so sehe ich so eine, wie eine Lethargie. Es legt sich Resignation wie so ein Mehltau auf viele Mitarbeitende. Wir können manches auch nicht aufhalten. Aber das heißt nicht, dass wir uns ergeben in ein permanentes Kleinerwerden, sondern das heißt, dass wir loslassen, bewusst auch rausgehen aus manchem, noch viel stärker, als wir es tun. Exnovation ist das Stichwort, um wirklich Systemwechsel zu betreiben und dann ganz neu beginnen. Und da braucht es mutigere Schritte, Aber stattdessen sind wir nur bei der Reduktion von Pfarrstellen und wie wir Gemeinden nochmal zusammenlegen können in größere Einheiten, um mit weniger Personal, weniger Mitgliedern noch irgendwie betreuen zu können. Aber da ist keine Kraft für Anfänge. Wie schaffen wir Strukturen des Anfangs? Wie säen wir? Wie schaffen wir es oder welche Bedingungen müssen wir herstellen, dass wieder etwas aufblühen kann und was Neues entstehen kann? Und diese Hoffnungsorientierung haben wir nicht, weil wir gar nicht mehr so vom Inhalt her denken, sondern von einer Struktur, die uns als gegeben erscheint. Aber die Struktur ist nicht gegeben. Kirchenbehörden sind nicht das, was Verheißung hat. Verheißung hat das Reich Gottes und das findet immer wieder neue Gefäße.
Zu den Fragen, die Immanuel Kant uns mitgibt, gehört auch, was dürfen wir hoffen? Also nicht nur, wie sieht Hoffnung aus, sondern was dürfen wir denn hoffen? Wenn Kirche sich in ihrem Mindset jetzt ändern würde, hoffnungsvoll würde, was dürften wir denn für sie hoffen? Was wäre ein sinnvolles Bild dessen, worauf wir zugingen, wenn wir wieder anfingen, etwas anzufangen?
Ja, wir dürften darauf hoffen, dass wir solche Hoffnungsgeschichten, wie ich jetzt nur eine kleine erzählt habe mit dem Hoffnungshaus, dass wir die immer wieder erleben. Davon bin ich zutiefst überzeugt. Und verbreitet erleben, dass darüber geschrieben wird, wie neue Initiativen beginnen, wie Neues anfängt. Also auch, wie Gemeinden neu anfangen, wie Gottesdienste aufblühen, wie diakonische Arbeiten entstehen, auch wie manches scheitert, weil man etwas versucht und dann, ist wie bei einer Unternehmensgründung, 5 Versuche scheitern und der 6. beginnt merkwürdigerweise, wo man es schon gar nicht mehr erwartet hat. Manchmal kannst du es gar nicht erklären. Das ist auf jeden Fall zu hoffen. Es werden nicht immer die ganz großen Megageschichten sein, aber Hoffnungsgeschichten, die letztlich darin begründet liegen, dass der Gott, an den wir glauben, gegenwärtig ist, dass der da ist, dass der heute irgendwo erlebbar wird und dass Menschen Hoffnung teilen und da etwas aufbricht. Und dazu heißt es aber, Strukturfragen auch mal loszulassen und ganz neu zu beginnen und manche Ordnungsfragen in die dritte Reihe zu schieben, nur in die dritte Reihe. Das würde schon im Agenda-Setting würde es helfen, wenn wir Ordnungsfragen in die dritte Reihe schieben und Priorität fragen nach dem, was werden könnte. Was könnten wir beginnen? Allein das würde uns anders ausrichten. Und diesen Switch zu schaffen, ja, das ist eine Hoffnung, ein Gebet und eine Sehnsucht, die ich vielleicht wecken will. Das kann man ja nicht beschließen, dazu kannst du auch niemand prügeln. Aber man kann ein bisschen Sehnsucht wecken. Und ich habe die Hoffnung, dass die auch da und dort aufkeimt.
Du warst von 2008 bis 2021 der Vorsitzende von den APIs. Jetzt bist du Präses vom Gnadauer Gemeinschaftsverband. Was würdest du sagen, inwiefern unterscheidet sich die Situation dort von den großen Kirchen? Ist da mehr von dieser Hoffnung, von dieser Aufbruchshaltung vorhanden, wie du sie eben beschrieben hast, oder sind da ganz ähnliche Schwierigkeiten?
Also natürlich gibt es ganz ähnliche Schwierigkeiten, das ist ja klar. Die Gnadauer Welt ist keine heile Welt. Aber was hochinteressant ist, es gab vor ein paar Jahren eine Untersuchung des Sozialwissenschaftlichen Instituts der EKD, also unabhängig von Gnadau, keine eigene Statistik, sondern eine Untersuchung von einem renommierten Institut. Und da hat man interessanterweise und für mich völlig überraschend festgestellt, dass Gnadauer Gemeinden im Vergleich zu freien Gemeinden und zu landeskirchlichen Gemeinden hoffnungsorientierter, jünger, vitaler sind, der Gottesdienstbesuch höher ist, die Erwartungshaltung von Mitarbeitenden viel höher ist, die Motivation größer ist und das Wachstum höher ist als bei anderen. Meine Selbstwahrnehmung war nicht so. Ich hätte gedacht, okay, wenn wir so halbwegs im Schnitt sind, ist es gut. Und das ist aber ein ganz interessanter Befund. Und ich führe das darauf zurück, Gnadau sind ja die freien Gemeinschaften und Gemeinden im Raum der Kirchen, so eine gewisse Zwischenstellung zwischen verfasster Landeskirche und Freikirchen. Wir sind freie Werke, in der Regel Vereine, Stiftungen, die, also rechtlich jetzt, die aber im Raum der Kirche tätig sind und damit agiler, unabhängiger von den Großstrukturen, nicht das Beamtentum, man ist unternehmerischer unterwegs. Ja, ich konnte bei den APIs, ist auch ein Verband, der zu Gnadau gehört, wir konnten das Hoffnungshaus gründen, wir konnten entscheiden, wir machen das, ohne lange Haushaltsprozesse, Entscheidungen auf Gemeindediakonat, Synodal, Oberkirchenratsebene, Genehmigungsverfahren. Wir haben es einfach gemacht und tragen dafür auch ein unternehmerisches Risiko, aber man ist also schneller. Und das gibt gewisse Vorteile, auch Dinge anpassen zu können. Man hat nicht so sehr die institutionelle Sicherheit, aber dafür eine Beweglichkeit. Und diese Chance, die haben wir in Gnadau. Und seit etwa 15 Jahren ist das Gnadauer Motto, Neues wagen, Neues zu gründen. Wir verstehen uns als eine Hoffnungsbewegung. Wir wollen eine Bewegung sein und sind das auch im Raum der Kirchen. Und das ist etwas, ist sehr schön zu sehen, wie das Kreise zieht. Und wir bei verschiedenen Kongressen auch merken, das zündet wirklich. Es gibt viele Aufbrüche. Also solche Hoffnungsgeschichten sind zu sehen. Die werden schon erzählt. Es ist nicht alles heile Welt. Wie gesagt, es gibt auch Abbrüche. Es ist ein riesen Transformationsprozess. Es gehen Dinge zu Ende, aber es bricht Neues auf. Und dass wir das beides gestalten, bewusst auch aufhören, manches am Aufhören auch erleiden, aber auch die neuen Impulse bewusst setzen, fördern, initiieren. Das ist Gnadau-like.
Das klingt nach agiler, unbürokratischer, beweglicher und risikobereiter. Und im Hintergrund war jetzt immer mal bei dem, was du gesagt hast, das schließt auch ein, Dinge aufzugeben, die vielleicht eine lange Tradition haben, sich von Dingen zu verabschieden, die nicht mehr funktionieren oder nicht mehr tragbar sind. Wenn es möglich ist, wo sind solche Baustellen in der Gemeinschaftsbewegung?
Also klassisch jetzt mal, wenn man einfach eine Ortsgemeinschaft mal betrachtet, da gibt es klassische Formate, den liebgewordenen Gottesdienst oder noch die Bibelstunde sonntags um 18 Uhr. Manche hatten es früher noch nachmittags. Und dann wurden da aus 50 Leuten 30 Leute und es blieben vielleicht 15 übrig, die so im Schnitt 70 Jahre alt sind oder sowas hat man durchaus vor Augen. Und dann gibt es Veränderungen, es gibt schon Geschichten, wo zum Beispiel, sage ich mal, so durch Coffee and Church ist so eine Initiative, Kaffeehauskirche, die bei uns Kreise zieht und in einigen Gemeinden und wo man dann umgestellt hat und gesagt hat, passt mal auf, wir machen das jetzt ganz anders mit einem kleinen Team und es gibt diese Angebote sonntags ab 11 Uhr, ein Kaffeebrunch, es gibt loungige Musik, man hat die Einrichtung komplett verändert, es gibt nicht mehr die Stuhlreihen, sondern es gibt verschiedene Sitzgruppen, eben so ein bisschen Kaffeehausatmosphäre. Es gibt auch tatsächlich guten Kaffee, also mit Betonung guten Kaffee, nicht dieser aufgewärmte Filterkaffee von vor 3 Wochen. Und du kannst da gerne hinkommen, ein bisschen Musik, Leute treffen. Du kannst einfach da sein, wie du bist. Dann gibt es einen Impuls, dann gibt es auch ein bisschen Worship. Und es gibt einen weiteren Link, wenn du Lust hast, dann gibt es noch irgendwann unter der Woche einen Abend zu einem bestimmten Glaubensthema. Es gibt mal eine Predigt. Also es gibt Vertiefungsangebote, es gibt Hauskreise oder Jüngerschaftsgruppen. Und so eine Konzeptveränderung von diesem klassischen, bewährten, liebgewonnenen Gottesdienst zu etwas ganz anderem, das braucht ein paar vor Ort, die das betreiben, nicht viele, aber ein paar, die es konsequent tun. Es braucht die Überwindung von Widerstand und Abschiede von Gewohntem. Und das schmerzt, weil es ja für viele auch sehr lieb gewonnen ist, oft über Jahre und Jahrzehnte. Und dieses Loslassen und dann aber das Neue sehen, das ist ein Prozess, den muss man auch steuern und leiten. Und das fordert etwas an Konzeption, aber es braucht auch ein Händchen, Menschen zu begleiten und zu ermutigen und Abschiede auch zu begehen und das zu moderieren. Und das ist die Kunst des Wandels, die wir versuchen einzuüben und die schon da und dort gelingt und da und dort auch noch erhofft wird. So würde ich mal sagen.
Das sind ja Dinge, die uns in der Landeskirche auch in den kirchlichen Gemeinden beschäftigen müssen. Wie kommen wir in eine neue Zeit? Was aus unserer Arbeit und aus unserem Gemeinschaftsleben trägt noch? Und wo müssten wir ganz neu anfangen? Gnadau, Gemeinschaftsbewegung und Landeskirche. Ich habe in meiner Jugend gelernt, gerne in der Kirche, wenn möglich mit der Kirche, aber niemals unter der Kirche. Das war so ein Motto, ich bin CVM. Wie stellt sich das für Gnadau heute dar? Wie ist das Verhältnis und was kann die Landeskirche von der Gemeinschaftsbewegung lernen?
Also was die Landeskirche lernen kann, da habe ich glaube, was ich gerade beschrieben habe von dieser Grundhaltung, da kann, glaube ich, Kirche viel lernen von dieser Agilität und von diesem durchaus Verantworteten einfach mal machen, würde ich sagen. So, da kann Kirche was lernen. Insgesamt ist es schon so, dass diese klassische Struktur Gnadau in der Kirche, aber nicht unter der Kirche, herausgefordert ist. Gnadau ist schon sehr gechallenged dadurch, dass die Kirche immer kleiner wird. Die Volkskirche, zumindest in der Form, wie wir sie kennen, gibt es zunehmend nicht mehr. Gnadau ist klassisch eben freies Werk in einer riesigen Kirche, die fast alle Menschen umfasst, zumindest die evangelischen. Aber wenn die Kirche immer kleiner wird, also der Rahmen, der Raum, in dem man sich bewegt hat, und wenn sie massiv kleiner wird und die Gesellschaft entkirchlicht wird, haben Gnadauer Initiativen, Gemeinden, diakonische Werke immer mehr mit Menschen zu tun, die eben nicht Teil der Kirche sind. Und so ist es für viele und eine wachsende Zahl von Menschen so, dass Gnadauer Gemeinden für sie Kirche sind und zu dem werden, was eigentlich Kirche ist. Und das fordert uns auch in unserem Selbstverständnis heraus, weil wir plötzlich so eine Art Kirche sind, obwohl wir das eigentlich nie sein wollten. Und das hat wiederum auch strukturelle Fragen, die dann aufgeworfen werden. Und dann gibt es so eine doppelte Bewegung, die ich gerade im Gnadauer Raum wahrnehme. Zum einen, dass wir stärker mit der Landeskirche kooperieren. Es gibt Werke, die da ganz stark mit der Kirche zusammenarbeiten, auch in der Jugendarbeit. EC-Jugendarbeit zum Beispiel. Oder auch wie die APIs. Man arbeitet eng mit der Kirche, mit Gemeinden zusammen, wirkt in sie hinein. Kirchengemeinderatstagungen zum Beispiel, 440 Leute auf dem Schönblick vor ein paar Wochen, wo man innerhalb oder mit den Kirchenleuten arbeitet und für eine Neubelebung der Kirchengemeinden arbeitet. Auf der anderen Seite entwickeln sich Gemeinden und auch ganze Verbände stärker unabhängig von der Kirche in ihrer Agilität durch die Zuwendung zu Menschen ihrer Zeit. Und das ist eine Spannung, die wir aushalten müssen und für die wir auch Formen finden müssen. Wir wollen keine Freikirche sein, werden aber manchmal als solche wahrgenommen. Da liegen auch Gefahren drin. Ich will nicht, dass sich Gnadau löst von der Kirche, auch von den Bekenntnissen der Reformation. Das hat dem Pietismus immer gut getan, mit der Kirche verbunden zu sein. Und es hat der Kirche gut getan, mit dem Pietismus verbunden zu sein. Deswegen würde ich das gerne erhalten. Aber da müssen wir ringen, und das tun wir auch auf kirchenleitender Ebene, um Formen, auch rechtliche Strukturen, wie das auch künftig Gestalt gewinnen kann. Das ist eine Herausforderung. Da könnte ich noch viel dazu erzählen, aber würde den Raum jetzt ein bisschen sprengen.
Ich wollte gerade sagen,
da können wir noch sagen, ja? Nur damit ihr die Dimension so auch vor Augen habt, in Gnadau sind etwa 7.000 hauptamtliche Menschen beschäftigt. Es sind 40.000 Ehrenamtliche. Wir haben eine eigene Statistik gemacht und können sagen, etwa 250.000 Menschen, eine Viertelmillion, besuchen Gnadauer gottesdienstliche Angebote. Das sind jetzt Jungscharen mal dazugerechnet vom EC. Das sind etwa 40.000. Also das sind aber Zahlen, die schon auch relevant sind und konstant, eher steigend, im Vergleich zur Landeskirche, wo die Zahlen rapide zurückgehen. Und darum wächst auch die Bedeutung. Und mir ist wichtig, dass diese Hoffnungsbewegung Gnadau eben auch im kirchlichen Raum greift und wir da nicht zu Brüchen kommen aufgrund von irgendwelchen traditionellen organisatorischen Mustern.
Danke. Danke fürs Mitreinnehmen, mit Weiterdenken. Wir schlagen mal unser Erkenntnistagebuch auf. Das machen wir immer am Ende einer Folge, um uns was festzuhalten von dem, was wir jetzt eben gehört, gelernt, gesprochen haben. Benni, was schreibst du heute auf?
Ich schreibe mir die Aussage von dir auf: Hoffnung ist die Kraft des Anfangens. Und dazu, wir können jeden Tag etwas neu beginnen. Und da ist mir das Buch von dem schwedischen Pastor Thomas Sjödin eingefallen: Beginne jeden Tag wie ein neues Leben. Mhm. Diese Perspektive zu haben, diese Grundhaltung: Hey, mir wird da was geschenkt. Gott schenkt mir Zeit, Kraft, Energie und ich darf sie konstruktiv, produktiv einsetzen. Das schreibe ich mir auf. Michael, was schreibst du auf?
Ich mache es heute mal ganz anders und kann damit auch belegen, dass ich in dem Buch Hoffnungsmensch bis zum Ende gekommen bin, weil ich gerne als ein kleines, sozusagen ein geistliches Highlight aus diesem Buch ein paar Zeilen vorlesen möchte, Seite 185 und folgende. Da geht es darum, was wir mitnehmen. Und es heißt, dass unsere Tränen im Himmel vorkommen. Und dann geht es weiter, alles andere lassen wir zurück. Nicht sonst nehmen wir mit. Unser Geld nicht, das ist verloren. Unsere Gesundheit nicht, die ist vergangen. Unsere Titel nicht, die sind vergessen. Unsere Sorgen nicht, die sind vorbei. Unsere Schuld nicht, die ist vergeben. Unsere Schmerzen nicht, die sind verklungen. Unser Geschrei nicht, das ist auch verklungen. Alles wird nicht mehr sein, selbst Tod und Sterben nicht. Nur eines bleibt von dieser Welt im Himmel, unsere Tränen. Und ich habe das deshalb ausgesucht, weil dieser kleine Text nicht nur sehr schön geschrieben ist, sondern das beieinander hält. Wie schwer es manchmal in dieser Welt ist, dass uns die Tränen kommen und wie diese Tränen im Himmel nicht einfach weg sind, sondern mitgebracht werden. Und es heißt dann ja von Jesus, dass er unsere Tränen trocknen und uns trösten wird. Und das, finde ich, ist eine wunderschöne Aussicht am Ende dieses tollen Buches.
Kaya, was schreibst du auf?
Gerade noch das mit den Tränen. Auf jeden Fall, dass Hoffnung nicht definiert werden kann, sondern nur erzählt werden. Und diese Hoffnungsgeschichten, dass wir da mehr Raum für brauchen, dass wir einander Hoffnungsgeschichten erzählen. Das auf jeden Fall. Und ich denke auch an dieser Gelassenheit noch weiter als der unterschätzten Gabe des Heiligen Geistes und hoffe und bete, dass ich da mehr von haben darf. Das also auf jeden Fall von heute. Vielen, vielen Dank, Steffen, dass du uns da mitgenommen hast und viel Hoffnung mitgegeben hast.
Sehr gerne.
Ich bin gespannt, was es bei euch ausgelöst hat, die ihr zugehört habt. Ich hoffe auch da auf Hoffnungsgeschichten. Erzählt sie einander. Wenn ihr sie uns erzählen wollt, auch gerne. Ihr erreicht uns unter praktisch-theologisch-kirche.de. Wenn ihr Ideen habt, was hier noch besser werden kann, dann teilt uns das auch mit. Und wenn ihr anderen erzählen wollt, dass man von Hoffnung erzählen kann und dafür diese Folge empfiehlt, das ist auch super, dann können davon noch mehr mitkriegen. Von daher erzählt das gerne weiter. Wer gerne liest, der darf dann dieses Buch, was wir jetzt eben schon mal einen Teil davon gehört haben, aus dem wir eben schon einen Teil gehört haben, sich kaufen. Das steht auf jeden Fall ja auch in den Shownotes. Oder eben auch das Buch Blühen lassen, wie Gemeinde vor Ort gedeihen kann. Oder Regiolokal als Kirche aufblühen und zusammenwachsen. Beide von Michael Herbst und Patrick Tortieras. Beide ebenso lohnenswert. Danke, dass wir hier heute wieder im Gespräch waren. Danke, dass ihr zugehört habt. Bis zum nächsten Mal.
Bis bald.
Ciao.